palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti und herzlich willkommen zur neuen Folge Serie Amore. Es ist die Staffel 23, nee, es ist die Episode 23 der Staffel 4. So, guten Morgen, Super Bowl geschädigter Mario ist am Start. Ein wildes Calcio-Wochenende liegt hinter uns, besser gesagt sogar eine wilde Calcio-Woche. Es war ja auch noch Pokal. Marius Soike und meine Wenigkeit wollen das mal eben kurz aufarbeiten. Wir sprechen natürlich über das Topspiel Napoli-Inter, aber auch über den Fahrsinn der Serie A und über die Verfolger Milan und Juventus. Aber jetzt erstmal, hello, hello nach Hamburg. Was macht der Urlaubs-Marius? Wie ist die Lage und hast du was Schönes gemacht?
Guten Morgen. Also ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeschlafener als du.
Das ist gut möglich.
Ich lag durchaus 11 Stunden im Bett oder so.
Bei mir waren es 3 bis 4 maximal.
Ja. Sehr gut, also ja, weiß ich auch nicht.
Ja, aber ansonsten die Woche genutzt, entspannt, erholt?
Ja, erholt. So, mein Kopf ist schon ein bisschen langsam davon, glaube ich.
Okay.
Hab ihn nicht benutzt in der Zeit.
Ja, wir bringen dich jetzt zurück in den Arbeitsmodus, ja. Ja, dass das auch funktioniert. Wir wollen leistungsfähigen Marius haben. Coppa, habe ich gesagt. Inter ist im Halbfinale. Es wird wieder ein Derby geben. Sehr, sehr überzeugender Auftritt, muss man sagen, nach der Niederlage gegen Milan in der Liga, wie ich finde. 2-0. Du musst mir helfen. Gegen wen haben sie das Halbfinale gewonnen? Gegen die Roma. Gegen die Roma. So, und Mailand hat gegen Lazio gewonnen. So 2-0, bla bla. War überzeugend, tatsächlich, muss man sagen, was Inter da gemacht hat.
Ja, die Roma hat auf jeden Fall nicht ihre Form in den Topspielen wiedergefunden.
So. Das ist richtig, das ist richtig. Über die Roma sprechen wir später nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir können auch angesichts dessen, wie mein geistiger Zustand ist, vielleicht die Coppa gar nicht mehr so vertiefen bei Inter, weil das ist schon ein bisschen zu weit weg, merke ich gerade. Es ist alles sehr verschwommen in meinem Kopf. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch weiß, wer den Super Bowl gewonnen hat. Das ist hinten raus so lang geworden, dass jetzt vielleicht auch die Folge drunter zu leiden haben muss. Aber zum Glück habe ich mir Notizen gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin, schon am Wochenende. Und weil ich Inter angesprochen habe, dann lass uns doch direkt mal reingehen. Mit dem Topspiel zu Gast war man bei der SSC in Napoli. Und die sind richtig gut reingekommen. Insigne 1-0 mal wieder getroffen. Jo, per Strafstoß, klar. 7. Minute war das. Das war im Übrigen das erste Gegentor für Inter nach 440 Minuten mit sauberer Kiste hinten bei Handanovic. Und ich sag mal, die erste Halbzeit war wirklich, wirklich packend. Gut.
Heim-Gegentor oder was? Nee, war ja auch aus. War ja gar nicht heim.
Nee, war generell.
Nee. Mir gegen Milan verloren.
Hä? Dann check ich nicht, was dann das gut, natürlich, das macht ja gar keinen Sinn. Dann muss ich das nochmal, was hat Opta Paolo hier geschrieben? Was haben die hier geschrieben? Ah, Auswärtsgegentor. So, ja. Dann macht das natürlich Sinn. Nach 440 Minuten ohne Gegentreffer in fremden Stadien. So, jetzt. Gut, das ist schon alles wieder so wild, das lässt sich auch nicht mehr zusammenschneiden. Ihr kriegt das heute einfach so blanko. Director's Cut hingeworfen, die Folge. Director's Cut heißt dann, dass da nichts bearbeitet wurde. Gut, aber sehr aufmerksam, Marius. Gut aufgepasst. Erste Halbzeit auf jeden Fall Napoli richtig stark gewesen. Und dann nach dem Seitenwechsel Dzeko in der 47. mit dem Ausgleich.
Aber da war Koulibaly noch ein bisschen im Afrika-Sieger-Cup-Modus. Also er noch ein bisschen geschlafen in der Situation. Oder? Also der Ball fliegt natürlich auch irgendwie eklig an ihm vorbei. Mhm. Aber ich glaube, wenn er da ein bisschen mehr fokussiert drauf ist, dann kann er den wegbrusten.
Ich glaube auch, ja, bin ich bei dir. Kann man ihm kann man ihm ein wenig Teilschuld an Gegentreffer mit unterstellen. Es war im Übrigen Checos 5. Tor schon gegen Napoli. Nur Chiro hat mal öfter gegen die Azzurri getroffen mit 6 Buden.
Hashtag aber, Lieblingsgegner.
Ja, so. Aber es hat schon ein bisschen an denen genagt, wie ich finde. Ich muss sagen, dass es ja immer so, klar, von außen betrachtet, macht man sich da immer sehr leicht. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, war ich schon ein wenig ratlos dann darüber, wie Napoli in der zweiten gespielt hat. Also hat wahrscheinlich wirklich mit dem Gegentreffer auch zu tun gehabt, aber ja, da war schon Inter dann irgendwie dominanter.
Also der kommt natürlich in einer, da sagt der Kommentator, das wirst du bestätigen können, gerne zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt.
Ja.
Kurz nach Wiederanpfiff. Aber ja, kannst ja auch, also Zielinski hat ja auch noch den Pfosten getroffen in der ersten. Also wenn es ideal läuft, geht man schon mit 2 Tore Führung in die Halbzeit. Und so belohnst du dich am Ende halt dann nicht. Aber nach dem Tor ist auch nicht mehr so viel passiert, ne?
Irgendwie auf beiden Seiten. Ja, genau, das stimmt. Also ich meine, glaube ich, Napolis Plan war wahrscheinlich halt, dann erstmal schön kompakt stehen und wahrscheinlich, wenn du dann irgendwie die ersten 15 Minuten nach der Pause überlebst ohne Gegentreffer, dann kannst du das, ist Napoli ja auch durchaus in der Lage, das dann so wegzuverwalten.
Eigentlich aber, schon, aber ja, ist halt, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir auch sie haben ja jetzt nicht verwaltet, aber ist ja so ein bisschen der Punkt, den wir letzte Woche an Inzaghi gegen Milan kritisiert haben, dass du musst doch aufs 2-0 spielen, irgendwie. Also in einem Spitzenspiel, ich sehe es komplett so, dass, das weiß ich, wenn du dann gegen Genua oder Udinese oder sowas spielst, dann kannst du ein bisschen Piano machen und dann kriegst du schon einen Raum beim Konter. Aber gegen Inter? 80 ja. Minuten lang? So, eher nicht.
Ja, ich bin bei dir. Und vor allem, weil man dann hinten raus ja wirklich auch das Gefühl hatte, dass es nochmal irgendwie auch, wenn dann eher, auch wenn Napoli 1-2 gute Chancen hatte noch, oder zumindest Angriffe, hatte man eher das Gefühl, dass es dann eventuell sogar fast womöglich eher in Richtung Nerazzurri gekippt wäre. Weil Napoli dann, und das ist ja bemerkenswert, obwohl Inter mehr Belastung hat gerade, dass es dann doch irgendwie den Anschein erweckt hat, als würde gerade so physisch gesehen Napoli dann ein bisschen an die Grenzen kommen und konnte nicht mehr so ganz doll dagegen halten, oder täuscht der Eindruck, oder habe ich den exklusiv?
Ob es letztlich das ist, kann ich natürlich nicht beantworten, aber den Eindruck hatte man schon, ob das jetzt an der Pumpe liegt oder an, da hatten natürlich auch, also weil ich glaube, bei Napoli hatten die vielleicht mal die meisten Leute in dieser Saison positive Tests oder andere Verletzungen. Also da ist ja schon in der ersten Saisonhälfte viel los gewesen, teilweise irgendwie mit 10 Ausfällen und so weiter. Oder ob das dann ja auch eine Kopfsache irgendwie ist, kann man schwer sagen, aber ich teile den Eindruck, dass man das Gefühl hatte im letzten Drittel des Spiels, dass wenn es eine Mannschaft noch eher gewollt hatte oder gekonnt hätte, dann wäre das Inter gewesen. Deswegen geht also, obwohl nach der ersten Halbzeit Napoli klares Plus hatte an Chancen und auch Spielanteilen und so, geht der Punkt für mich schon, also die Punkteteilung für mich in Ordnung so.
Ja, und Kollege Hagemann hat es ja auch dann schon, glaube ich, das eine oder andere Mal erwähnt, muss man natürlich auch dazu sagen, es ist ja kein meisterschaftsvorentscheidendes Spiel gewesen, wenn es eben dann beim Unentschieden bleibt. Und ich glaube, das war dann auch in den Köpfen bei beiden Teams.
Das kannst du natürlich gut haben, ja.
Dass das dann eher halt die Wichtigkeit darin besteht, dass der Gegner nicht 2 Punkte mehr hat, als dass man selber 2 mehr hat.
Ja, ja. Ich habe übrigens vorgestern was gelesen zum Bologna-Spiel.
Mhm.
Also Inter hat natürlich Protest eingelegt gegen die erste Entscheidung, dass es wiederholt wird. Das wird noch entschieden und man könnte noch eine Instanz weitergehen. Aber es sieht alles danach aus, als, das haben wir ja eigentlich auch erwartet, ja, dass das Spiel wiederholt wird, und da hängt die Terminierung daran, wie weit Inter in der Champions League kommt.
Ja, okay.
Also wenn sie jetzt gegen Liverpool weiterkommen sollten, Dann würde man wohl vorsichtig Ende April einplanen, weil dann, wenn dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann da eine spielfreie Woche ist oder sowas, keine Ahnung, dann würde sich das wohl anbieten, so um den 27. April rum. Ja, ansonsten halt, wenn sie jetzt gegen Liverpool rausfliegen, das ist dann am Viertelfinaltermin
stattfindet. Ah, okay.
Ja. Also das wäre dann, glaube ich, Anfang April.
Inter spielt am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool. Ich habe gar nicht geschaut, wann und wie und gegen wen spielt Napoli eigentlich?
Europa League.
Europa League ist es noch. Am Donnerstag. Bei Barcelona.
Ach ja, stimmt ja.
Ja.
Interessant.
Das ist tatsächlich ein bisschen interessant. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es mir anschauen werde. Darauf könnt ihr euch nicht verlassen, wenn ihr da eine Einschätzung haben wollt, nächsten Montag, dass ich diese Partie gesehen haben werde in voller Gänze. Bei der Champions League gut möglich, dass das passiert. Aber, ja, weil du gesagt hast, Ende April, 20. rum, irgendwann wäre dann das Rückspiel in der Coppa Italia. Das Hinspiel im Halbfinale gegen Milan ist Anfang März. Das sind geschmeidige 6 Wochen dazwischen oder so ungefähr.
Es ist natürlich auch wichtig, dass es Hin- und Rückspiel gibt, ne?
Ja. Das war nochmal da, wenn wir kurz doch nochmal einen Schlenker zu Coppa machen und gleich Lazio drankommt, die am Wochenende gewonnen haben, fand sehr spannend, wie nachdrücklich Sarri über die Coppa geredet hat. Er hat gemeint, glaube ich, irgendwie so frei übersetzt, er kennt keinen Wettbewerb, der so unsportlich ist wie die Coppa Italia. Also der auch gemeint, die Auslosung, man weiß nicht, wer die macht und wo die stattfindet. Das wird ja einfach, irgendwann gibt es diesen Turnierbaum und dann César. Und er hat gemeint, das ist so intransparent und so krass drauf ausgelegt, eben dass die großen Clubs dann da weiterkommen. Das findet er irre.
Also hat er natürlich vollkommen recht, dass nach einem Viertelfinale, wo es mal 0-4 gegen Milan verliert, sozusagen.
Das hat er davor gesagt.
Ach so, okay, alles klar. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Dann habe ich das gesagt.
Ich beschwere mich jetzt tatsächlich auch nicht gegen ein Derby im Halbfinale. Ehrlicherweise hätte ich es aber geil, fände ich es halt wirklich geil, wenn das Halbfinale auch nur ein Spiel wäre. Weil.
Ja, voll.
Voll oft ist es eh so, dass du dir, wir kennen ja Spitzenspiele in Italien auch ab und an. Das ist tatsächlich, die werden ja dann doch noch manchmal ihrem Ruf gerecht, so wie Napoli-Inter halt eben dann die zweite Halbzeit. Aber in den letzten Jahren, ich meine mich zu erinnern, dass da halt das ein oder andere Halbfinale-Hinspiel war, dass du einfach etwas auch streichen kannst, weil es dann 0-0 war und dann geht es erst im Rückspiel richtig zur Sache.
Ja.
Also, ja, ich weiß nicht. Dann doch lieber ein Ding.
Ja, absolut. Also das ist großer Quatsch.
So.
Keine Frage.
Weiter im Text. Gut, dass ich mir so strukturiert Notizen gemacht habe und wir es uns doch wieder durchhangeln, ohne aufs Konzept zu achten. Aber dafür kennt ihr uns. Ich weiß nicht, ob ihr uns dafür liebt, aber wir müssen uns ein bisschen straffen, weil wahrscheinlich länger als eine halbe Stunde schaffe ich nicht. Sonst, falls ihr mich nicht mehr hört, bin ich im Sitzen eingeschlafen. Dann macht Marius weiter. Lass noch ganz kurz gucken, was am Samstag sonst noch gegen Lazio habe ich gerade angesprochen. Sie gewinnt 3-0 gegen Bologna. Ciro mal wieder getroffen. An dieser Stelle möchte ich mal ganz herzliche Grüße an die gesamte Tipprunde, beziehungsweise die Herrschaften und Damen, die sich da hier in den Tipprunden-Chat drüber unterhalten haben, ob beim Torschützenkönig-Tipp dann, wenn sie Juve getippt haben, ob dann Vlahovic da auch reinzählen würde. Da muss ich sagen, das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist, es ist vielleicht für da oben dann wirklich für den Sieger von Belang, aber es geht ja auch um die Ehre. Und ich muss mal sagen, ich habe Ciro getippt. Also Juve haben sehr, sehr viele, ja, weil sie da schön auf CR7 gehofft haben.
Inklusive mir.
Ja, und wie ist deine Meinung dazu? Wenn Vlahovic Torschützenkönig wird, zählt dann dein Juve-Tipp? Würdest du das mit deinem Gewissen sagen können, ja, das ist, nehme ich mit, die 10 Punkte oder was es gibt?
Gibt das 10 Punkte?
Krass. Ich habe keine Ahnung.
Also aber irgendwie kann mich ja nicht dagegen sträuben jetzt quasi und irgendwie vorher dann deshalb schlecht tippen. Aber ja, finde ich auch schwierig.
So, weil wenn der jetzt 10 Tore für Juve macht, dann hat halt der 10 Tore für Juve gemacht.
Ja.
Aber, ja. Ja gut, aber Ciro wird sowieso. Von daher,
ne? Ja, wenn er solche Elfmeter bekommt, dann weiterhin dann auf jeden Fall.
Das habe ich nicht gesehen. War das
er
so?
Hat, Zakanyi lässt sich, der irgendwie so eine fantastische Form hat, also 4 Scorer-Punkte in den letzten beiden Spielen. Hat da jemand vielleicht Lust, sich bei Mancini beliebt zu machen für die Playoffs?
Gut möglich.
Lässt sich von Sumaoro den Ball abnehmen und läuft ihm dann hinterher und kriegt, es ist natürlich blöd, er kriegt die Hand ins Gesicht.
Okay.
Und ja, aber so leicht, ne? Also, und fällt, wie man das so kennt.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob es in so einer Situation dafür dann Elfmeter geben muss. Denn wenn er den Ball hat und Sumaoro geht so in den Zweikampf rein und wischt ihn so weg, dann ist das was anderes. Aber der Bologna-Verteidiger war halt im Ballbesitz.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich kann es mir vorstellen. Ja.
Da gab es ja übrigens von der Gazzetta ja eine Statistik auch, die Vito geteilt hatte bei Twitter. Also in den Top 5 liegen das, was man an 11 Metern bekommt, also in Italien auf jeden Fall am meisten. Interessanterweise auch die schlechteste Quote. Also Napoli hat die meisten bekommen mit 10. Der jetzt gegen Inter war auf jeden Fall einer, keine Frage.
Ja.
Dahinter dann Inter, Milan, Fiorentina, glaube ich, jeweils mit 8. Nizza mit 8 und dann kommen erst auch, also dann mit Nizza angefangen, kommen erst Vereine aus anderen Ligen, also in der Serie A. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal das gefühlt besprochen.
Ja, definitiv. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass es in der Rückrunde ein bisschen weniger geworden ist. Vielleicht müsste man das nochmal aufschlüsseln. Vielleicht kann da die Gazette mal was liefern.
Ja.
Müsste man ihnen mal Bescheid sagen.
Also ich hätte den jetzt auf jeden Fall nicht gegeben.
So. Okay. Aber du hast gesagt, ganz kurz noch, Zakanyi ist wirklich auch Topform, Doppelpack und jetzt schon mit der besten Saisonausbeute seiner Karriere mit insgesamt 6 Treffern. Insgesamt sehr gute Antwort von Lazio nach dem 0-4 in der Coppa gegen Milan. Ja, und Bologna? Ich weiß nicht, ob es auch an dem Corona-Verletzungspech etc. pp. Von zwischendurch liegt, aber die rutschen halt jetzt wirklich mal gewaltig ab. Die haben seit dem 22. Dezember kein Spiel mehr gewonnen. Seitdem waren 5 Partien, 4 davon hat man noch verloren und nur 2 Tore erzielt. Also, das ist schon ein bisschen wenig, ne?
Ja, also für die gute Top-10-Platzierung, die ich mir auch im zweiten Jahr in Folge erhofft habe, sieht's nicht so gut aus. Ja, schon auf Platz 9 mit Hellas jetzt 8 Punkte Rückstand und wesentlich, wesentlich, wesentlich schlechteres. Ja gut, das Torverhältnis zählt ja nicht unbedingt, aber ja, wird dann wohl doch wieder so eine typische Mihailovic-Saison. Kommst du auf Platz 11, 12, 13 rein und hast das Potenzial letztlich nicht genutzt. Vielleicht gibt es da dann auf sich dann doch auch mal einen Trainerwechsel.
Vielleicht.
Kannst du haben.
Vielleicht ist da wirklich doch nicht so das ganz große Trainerpotenzial bei ihm. Ein anderes Team, das bei uns auch oft in diese Top 9 getippt wird und jetzt sah ganz gut aus unter Juric, aber am Wochenende Rückschlag für Torino. Zu Hause gegen Venezia verloren. Da würde ich mal gerne noch ganz kurz drüber sprechen, bevor wir weiter im Text gehen. Also ich habe die letzten 20 Minuten gesehen, oder so ab der 70. mit Nachspielzeit waren es dann wahrscheinlich trotzdem fast 35 Minuten, die ich von diesem Spiel in Anführungszeichen gesehen habe. Der Ball ist nicht so viel gerollt. Eine Sache ist mir aufgefallen, das bringt auch das Juric-Spiel mit sich. Ich glaube, die sind gegen Teams mit ihrem Gegenpressen, mit dem Aggressiven, aber dafür braucht halt der Gegner den Ball, ne? Also wenn Venezia nichts macht, dann macht Torino selbst auch sehr wenig. Eine Sache ist mir aufgefallen, in 2-3 Szenen, auch bei der Auswechslung, Cuisance, aggressive leader.
Alter.
Ja, der angefeuert reingegangen, also. Ja.
Das hat er von wem hat er das gelernt? Von Thomas Müller?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht von Josh Kimmich.
Ja, das Bayern gehen auf jeden Fall.
Ja. Und dann 2 weitere Sachen. Venezia, unfassbar dreist die Zeit an der Uhr gedreht. Also das war wirklich so zäh, wie die da jede Szene sich hingelegt haben, wie der Torwart sich nochmal bandagieren lassen hat, wie lang jeder Abstoß gebraucht hat. Dann mussten irgendwann auch in der Kreisliga dann die Verteidiger die Abstöße ausführen für ihn, weil er nicht mehr genug weit kicken konnte. Also wirklich unfassbar. Und dann kommt Belotti rein. War geile Stimmung übrigens im Grande, Olimpico Grande zu Turin. Und da sind sie eh alle sehr euphorisch gewesen, als er reinkam. Und dann trifft er auch noch. Und dann wird das Tor aberkannt. Also ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Das ist ein Freistoß. Belotti steht nicht im Abseits. Direkt hinter ihm steht Pobega im Abseits ganz leicht. Und der geht dann auch in einen Zweikampf. Aber Belotti kommt vorhin an den Ball und mit bisschen Abstand. Ja, ich muss es schon auch als Schiri sagen, da findest du Argumentation, weil Pobega natürlich auch da, wo der Ball runterkommt, hochspringt. Aber es wird sich wirklich vier Minuten guckt der VAR sich's an. Und dann, um dann, dass trotzdem der Schiedsrichter noch rausgeht und sich nachdem schon 4 Minuten vorbei sind, dann zeigen sie es ihm nochmal und dann nimmt er das Tor zurück. Und das ist wirklich egal, ob das jetzt irgendwie regeltechnisch.
Wenn du so lange brauchst, das zu entscheiden, dann gib halt den Treffer, ne?
Also. Ja, ich weiß auch nicht. Also, die Linie anzulegen kann ja dann irgendwann nicht mehr so lang dauern und dann.
Nee, genau.
Klar, sie haben es ihm dann nochmal gezeigt, dass er sozusagen die Entscheidungshoheit hat und das beurteilt, ob denn Pobega aktiv war oder nicht. Aber ja, du wirst da irgendwie immer einen Paragraph finden, der sagt, das kannst du so vertreten, die Entscheidung, aber doch nicht irgendwie mit 5 Minuten Bedenkzeit. Also das hat mich schon wieder wahnsinnig gemacht. Naja, wie auch immer, Venezia übrigens neben Atalanta und Juve jetzt das dritte Team, das bei Torino gewonnen hat.
Ja, krass. Und ersten Sieg gefeiert seit 21. November.
Heftig. Ja. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. War auf jeden Fall ein wichtiger.
Absolut, absolut.
Wenn man sieht, dass da unten die anderen, zumindest jetzt halbwegs paar, davon kommen wir gleich nochmal dazu, konstant punkten. Gehen wir in den Sonntag rein. Milan, das war eine rundherum abgezockte, wir verschwenden nicht zu viel Kraft, Leistung gegen Sampdoria. 1-0 gewonnen, Rafa Leão mit einem frühen Tor nach Vorlage von Mike Maignan. Der spielt sich mit Nachdruck in unsere Squadra für die Top 11 der gesamten Saison. Ist wirklich sehr, sehr gut drauf, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, hast du zugehört oder kann ich dich jetzt mit diesem Fact überraschen? Es ist der letzte Assist eines Milan-Keepers war in 2006.
Uff.
Okay. Wer war's?
Dida.
Ja, dann Dida. Ja. Gegen Ascoli. So.
Wow. Ja. Muss man wissen.
Mike Maignan, muss man sagen, auch sonst. Ich habe dann die zweite Halbzeit nicht mehr vollkommen aufmerksam verfolgen können, aber wenn man sich sonst auch die Stats anguckt, generell ist er da auch in der ein oder anderen Fußball-App als Man of the Match angezeigt worden. Aber es kann auch
nicht. Das liegt, glaube ich, wirklich hauptsächlich an dem Assist. Also sonst hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt.
Das stimmt.
Also so ein Schuss von Kandreva und noch einen von dem anderen. Ja, also es war nicht ein Torwartspiel. So.
Okay, ja, aber du kannst es natürlich, das Spiel geht 1-0 aus, ja. Er hat kein Tor reingelassen und er hat das entscheidende Tor vorbereitet. Also. Klar,
ja, absolut. Er und Leão, also auf wie Leão da dann um Berezinski rumgeht, das ist ja, entweder ist es einfach wahnsinnig schlecht verteidigt oder es ist halt sensationell gemacht vom Offensivmann, wie ihr es mit Milan haltet.
Ja, aber Rafael Leão da noch auch ein, zwei Sätze dazu, ja auch schon unter der Woche in der Coppa. Klar kannst du Giroud abfeiern, weil er wieder zweimal aus 30 Zentimetern einen Ball über die Linie gedrückt hat. Aber mit dem Doppelpack, aber Leão ist schon gerade, nachdem wir ihn so vor 3-4 Wochen das ein oder andere Mal ein bisschen kritisiert haben, glaube ich, ist auch schon mal in Live-Übertragungen ein bisschen kritisiert worden, dass sie gedacht haben, jetzt kleines Tief ist wieder da. Und vor allem hat er wieder so richtig geil Spaß am Fußballspielen. Muss mal drauf achten, das ist mir auch während dem Copa-Spiel aufgefallen. Ich glaube, er hat das 1-0 gemacht, meine ich. Genau. Da jemand hat dann, glaube ich, geschrieben, das erinnert ein bisschen an Ronaldinho. Er hat noch bevor er schießt, schon so ein Lächeln im Gesicht.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, das ist wirklich geil. Also er lächelt da und dann haut ihn halt rein und lacht sich einen ab. Und geil war auch tatsächlich beim 3-0, wie er da versucht, oben auf die Spielertraube drauf zu springen. Gerne kann man sich gerne auch nochmal in Real Life, glaube ich, oder in den Highlights sieht man es auch. Versucht da auf die Spielertraube einzuspringen und verfehlt und stürzt so aus gefühlt 2 Metern ab und steht dann irgendwo wieder auf und so, hallo, da bin ich wieder. Ja, skurrile
Toll.
Szene.
Sehr, sehr schön.
Darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, auch wenn ich zu dem Spiel sonst nicht mehr allzu viel auf dem Zettel stehen habe, dass Milan Tabellenführer ist.
In der Tat.
55 Punkte. Ein Zähler vor Inter, ja, Inter mit einem Spiel weniger. 2 vor Napoli. Und ja, Juve können wir da aus dem Meisterrennen rauslassen, würde ich mal behaupten.
Ja, klar. Aber wie schön ist das, dass wir haben ein wirklich offenes Meisterschaftsrennen jetzt, weil Inter jetzt eben die letzten beiden Topspiele nicht gewonnen hat. Das ist doch fantastisch.
Milan, keine Doppelbelastung unter der Woche. Inter und Napoli eben schon, oder?
Ja.
Milan ist doch Vierter geworden in der Gruppe.
Ja, 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 ja.
Ja, so hatte ich das richtig auf dem Schirm. Und dann geht es am nächsten Spieltag auswärts in Salerno. Bei Salernitana ran. Meine ich mal, da kann man 3 Punkte einplanen. Sollte man, vom eigenen Anspruch her auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber, die anderen zwei da oben. Inter empfängt Sassuolo und Napoli. Auch mit einer, ja, nicht ganz so leichten Aufgabe, würde ich mal behaupten, bei Cagliari. Ich würde einmal kurz sagen, bevor wir auf ein weiteres Topspiel an diesem Spieltag kommen, fliegen wir schnell durch den Rest des Sonntagnachmittages.
Ja,
Wenn nämlich
kurz nur noch mal einmal 2 Sätze zu Milan. Theo hat verlängert, ne? Hatten wir das,
ja.
müssen wir abhaken.
Ja, Haken dahinter.
2,26 jetzt, Benacer ist der nächste. Also
Der verlängern soll.
da ist es nur eine Frage der Zeit. Also die kommende Doppel-Sechs Tonali-Benacer steht dann, glaube ich, auch fest. Kessié ist dagegen, hat sich wohl, hat ein Barca-Angebot ab. Nee, sie haben es zurückgezogen, weil er zu viel Geld gefordert hat.
Ach
So.
was.
Und
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
er ist jetzt, er ist ausgebuht worden in San Siro.
Ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Ja. Don't hate the player, hate the game, ne? Oder? Wobei, bei ihm kann man auch ja, Verhaltensweise schon auch hinterfragen, ohne ihn jetzt komplett irgendwie den Peter in die Schuhe schieben zu wollen, oder wie man sagt.
Genau.
Gut, das war dann der Rest zu Milan. Ich überlege
Jo.
gerade, habe ich noch was? Nee, ich glaube, ich habe nichts.
Wäre schön gewesen, wenn Giroud den Seitfallzieher reingemacht hätte.
Oh ja,
Ich glaube,
das
ja.
stimmt. Das stimmt. Ja, und ein weiteres Tor hätte dem Spiel schon ganz gut getan. Das war teils zäh. Wahrscheinlich habe ich deswegen die zweite Halbzeit auch nicht mehr so verfolgt. Ach, es war Rückkehr von Giampaolo, weil du gesagt hast, ausgebuht worden. Auch der ist nicht freundlich empfangen worden.
Ah ja,
Also,
stimmt.
wobei der hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, außer dass er halt scheiße war. Ein finsteres Kapitel. Und ach komm, ein, zwei Sätze zusammen. Also, nachdem man da mal einmal dieses 4-0 gegen Sassuolo hatte, jetzt halt wieder eine Niederlage und ja, so richtig beruhigt hat sich die Lage noch nicht. Als nächstes empfängt man dann Empoli.
Oh, hier, das muss man natürlich erwähnen. Jovinko ist wieder da.
Ah, richtig. So. Das ist, also, jetzt musst du ja schon überlegen, welches Serie A-Trikot man sich als nächstes holt. Ich glaube, Markus sitzt auch schweißgebadet zu Hause jeden Tag und cruist durch die Trikotshops.
Ich
Ist auf jeden Fall.
hab ihm jetzt angeboten, ein Pandev-Trikot aus Parma mitzubringen.
Ah, okay. Ja, Wille?
Ja.
Ah, okay.
Mal sehen, ob das klappt.
Sehr gut. Ja, dann lass mich dann mal ganz schnell einfach, würde ich sagen, cruise ich durch den Sonntagnachmittag und du rufst dazwischen, wenn du zu einer Partie was sagen möchtest.
Alles klar.
Wir hatten das Abstiegsduell zwischen Genua und Salernitano. Ach Gott, schon zum zweiten Mal jetzt. Salernitana. Desto und Bonazzoli, die Torschützen in der ersten Halbzeit, dann aber auch zum 1:1 Endstand. CFC jetzt mit 3 Unentschieden in Folge. Salernitana zweimal ungeschlagen, ja, aber halt auch nur 2 Punkte, stehen insgesamt bei 12. Das ist definitiv zu wenig. Und Genua halt auch nur bei 15. Ne? Das sind 6 Zähler Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und da steht Venezia, die theoretisch auch noch ein Spiel weniger haben. Und am nächsten Spieltag kommt es dann zu Venezia gegen Genua. Aber ja,
also sind die Wochen der Wahrheit für die Grifoni und die waren schon besser. Mehr Chancen als Salernitana, die ja nur eigentlich nur einmal so richtig vors Tor gekommen sind. Aber ja, schafft es halt, das habe ich die letzten Wochen schon kritisiert, Spielanlage verbessert, Defensive verbessert, aber die schaffen es halt nicht, das Tor war schön herausgespielt, aber man schafft es halt nicht, danach noch einen reinzuwürgen. Und ja, dann steigst du halt ab.
Ja, und Salernitana, ja, die steigen eh ab. Also
ja,
das,
ja.
Man muss sagen, ich habe ein bisschen da davor das Spiel gegen Spezia gesehen, das dann 2-2 ausgeht. Da waren die besser als Spezia. Müssen sie eigentlich auch gewinnen.
Mhm.
Und, aber ja. Wie auch immer. Selbes Ergebnis auch bei Empoli-Cagliari. Nach der Führung für Empoli durch Pinamonti in der ersten Halbzeit. Ganz später Ausgleich durch Pavoletti, 84. war das. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Cagliari 5 Zähler aus den letzten 3 Spielen auf Platz 18, punktgleich mit Venezia, die aber wie gesagt eine Partie weniger haben, bis jetzt 2 hinter Sampdoria. Wie gesagt, die empfangen dann Napoli, keine leichte Aufgabe, aber man hat so bei Cagliari, das haben wir schon das eine oder andere Mal erwähnt, schon das Gefühl, dass da noch genug in der Truppe drin steckt. Und Empoli, die wir mal so gefeiert haben, hier Mr. Trainer der Hinrunde, so, ne? Seit 9 Pflichtspielen ohne Sieg, letzter Dreier in der Serie A war das 1-0 in Napoli am 12.12. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
Ja, naja, es ist, ich habe mir irgendwann in der Vorbereitung auf die Folge jetzt überlegt, da guckst du dann nochmal rein, weil irgendwie kam mir das Gefühl auch, aber ich habe da nicht reingeguckt und mich darauf verlassen, dass du den Fact bringst.
Mhm.
Und
ja. Ja, man muss halt sagen, die stehen mit 31 Punkten auf Rang 11. Easy going. Stand jetzt. Es sind halt 10 Vorsprung auf den Abstiegsplatz, ne?
Ja, weil gewinnen noch eins und dann war's das.
Und dann ciao, ja.
Ja.
Also, all good.
Während aber bei Cagliari richtig gesagt, also, das ist so ein bisschen die Antithese zur Form von Genua, glaube ich, gerade. Die haben jetzt in dem Spiel, haben die gar nichts gemacht. Können sie auch teilweise bei Canio bedanken. Aber die würgen halt dann eben einen rein und holen den. Beide haben einen Punkt geholt, aber sie holen den Punkt nach Rückstand.
Mhm.
Während Genoa das nicht schafft, gegen eine super schwache Salernitana den Punkt zu halten, den Dreier zu halten.
Mhm.
Deswegen bleibt eher Cagliari drin als Genoa halt.
Absolut. Dann mal wieder Appreciation-Zeit für Antonin Barak. Mm. Hellas fertigt Udinese mit 4-0 ab. Das ist schon zum 5. Mal in dieser Saison, dass Verona mindestens 4 Buden erzielt. 3 Siege aus den letzten 4 Partien. Treffer durch De Paoli, Caprari, Tamese und eben durch Antonin Barak. Und der hat jetzt schon wieder genetzt und damit bei 9 Saisontoren. Das ist der beste Mittelfeldspieler, was das angeht, in der Serie A. Und in Europas Top 5 hat nur ein gewisser Herr Nkunku mehr Tore gemacht. Ich weiß gar nicht, wo der spielt, glaube ich.
Bei dem.
Ach so, ja, nein.
Ach so, ja, genau. Aber der hat teilweise auch als Mittelstürmer gespielt, ne? Also.
Ja, okay, ja. Ja, das ist ja immer das. Ich meine, keine Ahnung, weil Robin Gosens immer meiste Tore für einen Abwehrspieler. Und ich auch, weiß nicht. Ja, diese Stats sind tatsächlich im modernen Fußball, wo jeder so flexibel eingesetzt wird, natürlich
irgendwie Quatsch.
Ja, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, weil Antonin Barak eben Antonin Barak ist.
Caprari auch mit 9 Toren und 6 Assists in 22. Also Grüße raus an den Kollegen Mentalita Calcio Steffen. Lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, dir geht's gut. Caprari macht Freude, glaube ich.
Definitiv.
Während jetzt kann man den Doppelpass-Joker bringen. Isaac Success. Bei seinem Lattenkracher keinen Success hat. Ne?
Ja gut, aber über solche Sachen kann ich heute lachen. Das ist sowieso, finde ich gut. Kurz Hellas, 36 Zähler. Das sind jetzt auch schon nur noch 4 hinter Platz 7 und der Roma. Und gegen die spielt man dann am nächsten Wochenende, was mich direkt zur Roma bringt. Da war Mourinho nach der Coppa ziemlich on fire. Muss ich dich gleich mal fragen, was du da alles so zugelesen hast. Gegen Sassuolo hat man jetzt am Wochenende gespielt. Auswärts 2-2 ist ausgegangen. Das bringt beide irgendwie nicht so wirklich weiter. Sassuolo bleibt unser. Wir wissen nicht so wirklich, was damit anzufangen ist. Kollege Abraham macht vor der Pause, eigentlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, noch per Strafstoß das 1-0, wo man sich auch denkt, also das ist doch dann wie gemalt, da irgendwie dir schön da die 3 Punkte mitzunehmen. Zieht im Übrigen gleich mit einem gewissen Herrn David Pratt. Und mehr Tore durch einen Engländer hat in Italien nur Gerald Hitchens erzielt. 12 und 16 in den 60ern. Keine Ahnung, noch nie gehört. Du?
Schafft Abraham diese Saison noch.
Und auf der anderen Seite hat unter anderem Domenico Berardi getroffen und ist der erste Spieler in den Top 5 Ligen, der mindestens 10 Tore und 10 Vorlagen auf dem Konto hat. Würde man jetzt
ist das Tor ihm zugeschrieben worden? Nicht irgendwie Smalling Eigentor gelesen?
Ach, das war das, was Rui Patricio so reineiern lässt, ne?
Ja. Achso, vielleicht hat Berardi vorgelegt und deswegen kommt er auf die Stats, nicht getroffen.
Es ist als Smalling-Eigentor
gewertet. Das zweite worden. Ist ja von Traoré gewesen.
Ja, absolut richtig. Aber war der Schuss, der abgefälscht war von Smalling, nicht auch von Traoré?
Stimmt.
Hä? Warum hat Opta Paolo diesen Berardi-Fact gepostet, Freunde?
Der Sonne.
Es kann doch nicht sein, dass ich Sachen, die bei Twitter geschrieben werden, dann nachträglich noch auf ihre Korrektheit überprüfen muss. Wo kommen wir denn da hin?
Nee, De Berardi hat den Führungstreffer durch Traoré vorbereitet.
Ah, so.
Steht jetzt bei transfermarkt.de.
Sehr gut. Wenigstens auf dieses Medium ist Verlass. Ja, bei Twitter. Aber danke an dieser Stelle nochmal für die ganzen tollen Snackstadien, die ihr alle selber gebastelt habt. Am Super Bowl hat mich sehr gefreut. Da oben nochmal kurz abzuschweifen. Gut, also Mourinho war halt super pissed nach der Coppa auch. Kann man auch verstehen, da ging Inter. Wenn Zaniolo hatte da eine super Chance, wenn er den reinmacht, dann können sie vielleicht da irgendwie mithalten. Aber das war schon sonst super wenig. Und er hat wieder gegen das eigene Team geschossen ohne Ende. Ne? Also das ist...
Ich habe es tatsächlich, weil du gesagt hast, wie viel hast du davon gelesen? Nix.
Okay. Ja, also... Es sind halt wieder alle scheiße, nur er nicht. Ungefähr so, glaube ich, ist da seine Haltung. Und ich weiß nicht, ob er gerne hätte, dass seine Spieler Osterhasen wären, aber er hat dann so gesagt, dass seine Spieler keine Eier haben. Also.
Ja, okay. So. Gut, Vokabular, das man im Fußball nicht mehr braucht, vielleicht.
Finde ich auch. Whatever. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich zu Roma sagen soll, ehrlicherweise.
Weiß nicht, ob man Mourinho jetzt einen Strick drehen kann aus diesem Spiel gegen Sassuolo jetzt. Verlierst die Punkte durch 2 krasse individuelle Fehler. Also einmal den von Rui Patricio halt und dann Carstorps Zweikampfverhalten gegen Traoré beim 2-1 ist halt auch, also puh.
Ja.
Kannst du in der Form nicht bringen eigentlich. Und ja. Immerhin kämpfen sie sich dann noch zurück, ne? Das ist dann natürlich Cristante, der in der Nachspielzeit den Ausgleich macht.
Ja.
Vorher übrigens auch wegen Schiedsrichtern und so, also die gelb-rote Karte für Gianmarco Ferrari, gibst du da gelb für? Weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht.
Ich meine, im Endeffekt, wenn die so paar Punkte mehr auf dem Konto hätten, ist es ja auch ungefähr da, wo wir sie hingetippt hätten, wenn wir realistisch geblieben wären. Ich habe sie ja dann in die Champions League getippt, weil wenn es super, super, super gut läuft. Aber bin jetzt auch ab und an mal von ein paar Serie A-fremden Herrschaften und Damen gefragt worden, was denn da los sei. Und dann sage ich auch immer irgendwie, das ist schon das, was der Kader hergibt.
Ja, klar.
5, 6, 7, mehr ist es halt eben nicht. Aber
eigentlich, ja.
Aber ja wie in Topspielen geht halt gar nichts. Ne? Und ja.
Es ist halt immer, man hat bei der Roma auch diese Saison wie immer das Gefühl, dass stellenweise irgendwie die letzten 5% nicht abgerufen werden oder nicht werden können und dass deswegen halt Punkte auf der Strecke bleiben, wo sie sonst halt jetzt eben noch an Juve dran wären, vielleicht.
Ja, genau.
Und vielleicht ist das die fehlende Qualität im Kader im Vergleich, kann natürlich sein. Man hat das nur halt dann 85 Minuten teilweise in den Spielen nicht das Gefühl und, oder das ist übertrieben, aber vielleicht 70 Minuten in einem Spiel nicht das Gefühl, dass diese Qualität fehlt und dann eben schon, keine Ahnung.
Wie auch immer, das war ja eigentlich...
Sie müssen die Conference League gewinnen und kommen deswegen in die Europa League, so.
So, ungefähr. Weiß gar nicht, ich habe gerade nachschauen wollen. Diese Woche spielen sie noch nicht. Das ist wieder dieses Ding, wo die erst eine Runde später...
Ja, okay.
Das war eh eigentlich in dem Segment, wo ich gesagt habe, ich fliege kurz durch den Sonntagnachmittag. Es war ein 18-Uhr-Spiel, aber wir wollten uns eigentlich noch ein paar Minuten für Atalanta-Juventus aufheben. Atalanta in der Coppa raus, sehr spektakulär gegen die Fiorentina. Und Juventus ist drin, 7 von 8 Halbfinalteilnahmen für die alte Dame in der jüngsten Vergangenheit. Es war ein sehr, sehr munteres Spielchen, dass dann wieder jeder, der es nicht gesehen hätte, wenn es dann doch 0-0 geendet wäre, gesagt hätte, ach, ja, hier, beide verwaltet, aber das war es nicht. Ein ganz schöner Schlagabtausch zwischenzeitlich gewesen. Malinowski mit einer geilen Bude.
Mega. Also auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall rein.
Ja, der fliegt da richtig schön satt rein. Ich glaube, Carsten Fuß hat sich auch gefreut, so ein Tor kommentieren zu dürfen. Und dann aber noch ein Ausgleich von Juventus in der Nachspielzeit. Danilo, nach 91 Minuten und 37 Sekunden, Vorlage Dybala. Das war der, das ist jetzt wieder so ein wirklich random Fact. Es war das erste Mal seit Januar 2021 oder sozusagen das späteste Tor seit einem Tor in der 92. Minute gegen Udinese im Januar 2021. So, jetzt habe ich es langsam auf der Kette. Kannst du mir noch folgen ungefähr?
Ja, also wenn man den Fact nicht versteht, wenn er jemand vorgelesen wird, dann ist es kein guter Fact, oder?
Okay, aber verstehst du ihn jetzt?
Ja, ich verstehe es.
Okay, und damals hat Danilo für Dybala aufgelegt.
So
wird ein Schuh draus. Und noch einen anderen Fact habe ich, bevor wir uns ein bisschen über das Spiel unterhalten, den will ich nämlich unbedingt unterbringen. Seit der 3-Punkte-Regelung 94-95 ist Jeremy Boga der erste Feldspieler, der in seinen ersten 100 Serie A-Spielen nicht eine einzige gelbe Karte kassiert hat.
Was?
Ja.
Krass. Ja, okay.
Hashtag Fairness.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Übrigens auch ein geiles Spiel von Boga.
Ja.
Richtig, richtig stark. Richtig stark.
Der macht schon was her. Ich glaube, mit dem haben sie noch richtig viel Freude.
Ja. Hat jetzt im Sturm gespielt, nicht wie ich es gedacht hatte, vielleicht mal da auf der Gosens-Position. Da durfte Zappacosta ran. Aber vielleicht die taktische Variabilität, die lässt sich so ein Gasperini auch offen, ne?
Denke auch, ja. Ansonsten.
Schiedsrichter stand auch im Mittelpunkt.
Ja, gut, da gab es, also auf der einen Seite wollte Atalanta gerne einen Handelfmeter bei so einer Delichtgeschichte. Da haben wir uns vorher schon drüber geeinigt, dass wir uns nicht zu kleinteilig in Schiedsrichterentscheidungen verlieren werden. Ich muss dazu sagen, bei der Partie war es wirklich halt so, dass da schon die Vorbereitung auf die Super Bowl-Sendung liefen und ich das immer so nebenbei verfolgt habe auf dem Laptop. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt Standbilder sehe und so, würde ich sagen, dass er ihn an der Brust getroffen hat, maximal. Die Hand ist halt wirklich ein bisschen abgestreckt, ne? Wenn er da an der Hand dran war, kann man schon drüber diskutieren.
Es ist vielleicht ein Wenn, dann ein Kann, also es ist kein Muss, Elfmeter. Also nicht so wie Umberto Marino nach dem Spiel gesagt hätte. Also Gasperini hat sich ja mal zurückgehalten, sich selbst ein Schloss vor den Mund gehängt und Marino vorgeschickt zum Interview. Und der hat sich furchtbar aufgeregt. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Hm. Gab da noch eine andere Situation, wo Chesney rauskommt und einen Zweikampf hat gegen Koopmeiners, wo man gerne einen Platzverweis wegen Notbremse gehabt hätten. Sehe ich auch nicht unbedingt. Hm. Da sind zwei Juve-Verteidiger noch fast auf gleicher Höhe und mal in Frage stellen, ob das überhaupt ein Foul von Chesney war. Weil,
okay.
Guckt man, dass den Ball zwar weiter spitzelt, aber halt auch im Sprung mit langen Beinen.
Aha, okay.
Also
Das habe ich zum Beispiel so gar nicht gesehen.
Ja, also ist auch, also glaube ich, nichts, wo man danach so sagen müsste, man wäre jetzt tierisch benachteiligt worden, weil dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass Hartebu auch hätte rot sehen können für seine offene Sohle an der Mittellinie ungefähr. Ja.
Genau, das wollte ich nämlich gerade auch noch dazu sagen. Die Szene habe ich gesehen und da hat er auch schon sehr viel Glück, dass da der Ball noch in der Nähe ist. Denn sonst muss er dafür marschieren, wie ich finde. Und ansonsten so war das dann halt auch wieder dieses klassische Ding, dass der Schiedsrichter als solches vielleicht da einfach die Partie nicht entscheiden wollte.
Ja, stimmt. Das hatten wir letztens auch. Das finde ich in Ordnung.
Und insgesamt, von dem, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Atalanta leichte Vorteile hatte. Ich hatte zwischenzeitlich einfach immer das Gefühl, irgendwann gewinnt Juve das durch ein Tor von Vlahovic 1-0.
Ja, hast es ja auch zwischendurch geschrieben, da habe ich gesagt, die Wette gehe ich mit. Ist dann nicht ganz geworden, weil einmal Sportiello sehr, sehr gut reagiert hat, der ist für den gesperrten Musso eingesetzt worden. Ich finde eigentlich also beide haben echt eine gute Leistung gezeigt, das war auch ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel. Atalanta war in den letzten Wochen ein bisschen auf dem absteigenden Ast, jetzt sich wieder, eben auch mit dem Körper aus und so, aber sich jetzt wieder gefangen, leistungsmäßig auf jeden Fall. Das war ein gutes Spiel und Juve auch, seit Vlahovic da ist da eine Spielfreude drin, die man in dieser Saison noch nicht gesehen hat. Also auch das neue Trident da vorne mit Morata und Dybala, das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch Dybala jetzt mit einer, finde ich, guten Leistung. Das ist alles ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, ihm geht vielleicht ein bisschen Verantwortung, ist ihm von den Schultern genommen worden, der Fokus ist nicht mehr nur ganz allein auf ihm und das macht ihn ein bisschen freier.
Ja, ja.
Also die Ideen sind besser, es ist irgendwie stringenter, auch wenn es teilweise jetzt ja die Kritik aus dem Juve-Lager kam, dass es sogar teilweise zu verspielt gewesen sei. Aber das sieht einfach alles auch viel besser aus.
Gehe ich voll mit. Ja.
Dann hat Vito sich ja darüber beschwert, dass die Juve-Spieler nach dem Ausgleich so sehr gejubelt hätten. Das wäre keine Juve-Mentalität, da muss man eigentlich den Ball aus dem Netz holen und dann aufs 2-1 noch spielen in der letzten Minute. Ich weiß, was du meinst, aber ja, also das feiert man schon, oder? So ein Treffer.
Ja, vor allem angesichts der Tabellenkonstellation.
Ja, genau.
So hält man Atalanta eben hinter sich und bleibt weiter auf den Champions League-Rängen. 46 Zähler hat man. Also wenn sie das Spiel jetzt halt noch gewonnen hätten, dann wären sie bei 48. Das wären dann 7 hinter Milan gewesen. Dann hätte ich mich tatsächlich irgendwann mal drauf eingelassen. Weil dann sind wir ja schon in dem Segment, wo deutsche Journalisten Marco Reus fragen, ob sie noch um die Meisterschaft spielen wollen, weil es nur noch 6 Punkte hinter den Bayern sind. Aber oder werde ich mich, glaube ich, nicht weiter zu äußern. Und ja, aber so ist es ja angesichts dessen, was so war, etc. Ich weiß auch, was Vito meint, aber ja. So wie da das Spiel lief, weiß ich auch tatsächlich nicht, ob du da dann in der 93. Ich glaube, es waren ja 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt, da waren dann vielleicht noch 90 Sekunden zu spielen, ob du gut daran getan hättest, da dann nochmal alles komplett hauruck nach vorne zu werfen. Mhm. Whatever. Ja, keine Ahnung.
Ja. Ja. Haben noch eine Frage reinbekommen von Francesco Di Noi bei Twitter. Das dürft ihr natürlich auch immer alle. Also wenn ihr da was auf dem Herzen habt, einfach verlinken oder unter dem Hashtag Serie Amore, haut sie raus. Und Francesco fragt, wie unsere Einschätzung zu Pizzella ist. Gerade jetzt eben, wo Robin Gosens nicht mehr da ist. Und ganz bündig eigentlich, bin mir recht sicher, dass Atalanta die Kaufoption zieht. Dass er bleibt. Dass er auch nochmal einen Schritt nach vorne macht. Aber jetzt so in Richtung eine derartige Leistungsexplosion wie bei Gosens beispielsweise, würde ich jetzt von ihm nicht erwarten. Ich denke mal, dass er halt einfach ein super Kaderspieler ist, auch für den Preis unter 10 Millionen Euro. den du bei Atalanta dann immer reinschmeißen kannst, wenn einer von den absoluten Stammspielern eine Pause braucht oder verletzt ist oder so, da machst du nichts falsch mit. Ja, so sehe ich seine Rolle.
Ja. Schließe ich mich an. Habe ich gerade keine Meinung zu. Aber die Frage ging ja auch an dich, oder? Oder ging
an ja, beide? Aber natürlich, er hat mich verlinkt.
Er hat dich verlinkt. Ja. Ich bin leer im Kopf. Ich sag es, wie es ist. Ich bin langsam leer im Kopf. Kommen wir zur Tipprunde.
Alles klar. Parma hat übrigens 4-1 gewonnen. So.
Oh.
Pandev hat getroffen.
Echt?
Ja.
Geil. Wie sieht es da tabellarisch aus? Komm, einmal ganz kurz.
Moment. Weiterhin nicht so doll, aber wenn sich der Link öffnet, dann...
Okay, ich mache so lange schon mal ein bisschen Tippspiel. Da lief es für dich nicht so gut, kann ich dir schon mal sagen, falls du selber noch nicht nachgeguckt hast diese Woche.
Verdammt.
5 Plätze hast du dich verschlechtert.
Eieiei.
Nur 8 Punkte gemacht. Ich habe mich um 6 Ränge nach oben geschoben, 15 Punkte. Ich schau mal, ich habe 298. Du hast 327. Ja, das ist noch 2-3 so Spieltage, wie wir es jetzt hatten. Und da komme ich doch nochmal ran. Wobei, das ist auch knapper alles, als man denkt, ne? Also wenn du bist auf Platz 23 und ich bin auf Platz 77. Also das gehört natürlich zur Wahrheit auch mit dazu. Aktuell, noch vor dem Montagsspiel, das gehört natürlich der Vollständigkeit halber dazu, Spezia empfängt noch gegen die Fiorentina. Fiorentina ja auch im Halbfinale. Oh, das wären 2 leckere Spielchen gegen Juventus.
Stimmt, das... Da haben die Fans Bock, ne?
Ja. Cortumuso, bislang Spieltagssieger mit 20 Zählern. 15 Plätze springt er nach oben auf Rang 18 jetzt zu finden. Und, ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon war, aber auf jeden Fall diese Woche, Moritz kann sich ein wenig absetzen.
Wie?
So, das ist der Zwischensprint in der kleinen Bergetappe, hat nämlich 17 Zähler gemacht und Del Piero 10 auf Rang 2. Nur 6. Moritz jetzt mit 12 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Del Piero 10 und No Pirlo No Party. Das dazu, Montagsspiel steht noch aus, Tipp nicht vergessen und jetzt sag uns kurz noch, wo Parma in der Serie B rumhüpft.
28 Punkte aus 22 Spielen, Platz 12, punktgleich mit den Aufsteigern Ternana und Como und 6 Zähler hinter Perugia auf Playoff Platz 8.
Mhm.
Also so im absoluten Niemandsland. Es sind auch 6 Punkte Vorsprung auf Alessandria, die auf dem Play-Out-Platz stehen. Ja, das Spiel, was ich mir reinziehen werde gegen Regina Anfang März, das wird ein richtiges Tabellenderby.
Okay.
Die sind nämlich 2 Punkte dahinter.
Ja.
Also eigentlich geht nach oben eher nicht mehr viel, außer man startet jetzt einen richtigen Lauf.
Und dann Playoffs halt.
Ja. Mal sehen. Nach dem Spiel hat mein Kumpel Giancarlo geschrieben, zweite Liga, nie mehr, nie mehr.
Apropos Playoffs, wollen wir in irgendeiner Folge mal die Diskussion aufmachen? Nee, ich glaube nicht, ne?
Hast die Bundesliga-Diskussion?
Ja.
Ja, nö.
Nee, perfekt. Dann lassen wir das bleiben. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mag ja Football, aber ich bin auch froh, wenn jetzt nicht wieder, wow, ich finde es so super anstrengend, wenn die ganze Zeit Leute Fußball mit anderen Sportarten vergleichen. Die ganzen pseudo-intellektuellen Takes, die dann von irgendwelchen Shownotes rausgehauen werden.
Ja. Radsport ist der bessere Fußball.
So, da wird auch wenigstens offen und ehrlich gedopt.
Richtig.
Gut, solltet ihr irgendwelche Nieser, Huster, Kratzer, irgendwas heute in dieser Folge hören, dann ist es dem geschuldet, dass heute keine Nachbearbeitung stattfindet, damit ihr die Folge heute überhaupt sogar schon hören könnt, weil ich bin nicht in der Lage, noch jetzt irgendwas zu machen.
Es gibt ja den sogenannten Snyder's Cut bei dem unglaublich schlechten Film Justice League von Zack Snyder. Jetzt gibt es hier den Rikas Cut.
Den Rikas Cut, ja. Der ja darin besteht, dass ich mich auf die Couch lege und irgendwie gucke, dass der Tag vorbeigeht und ich um 18 Uhr wieder penne, um irgendwie den Rhythmus wieder zu finden.
Well deserved.
Oh fuck, ich habe einen Zahnarzttermin heute.
Ui.
Oh, wer hat das gemacht? Das kann ja nur ich gewesen sein. So doof kann keiner sein. Ja, mach doch deinen Scheiß. Gut, dann hätten wir jetzt auch noch eine Kinski-Hommage hinten drin in dieser Folge Serie Amore. Fast eine Stunde ist durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mario, danke, dass du mich getragen hast. Und dann hören wir uns alle nächste Woche. Grazie mille und eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Das sehe ich ganz genauso. Mach's gut.
Performs.